Flüchtlinge in Honduras. Wir bringen heute den zweiten Teil unserer Sendung über die Rücksiedlung salvadorianischer Flüchtlinge aus Honduras, konkret aus dem Flüchtlingslager Colomoncagua. Letztes Mal brachten wir einige grundsätzliche Informationen über ihre Situation und das Leben im Lager. Heute geht es um die Organisierung der Menschen, die Situation der Frauen, um die Rückkehr selber und die Perspektiven der ehemaligen Vertriebenen in ihrer alten neuen Heimat. Christoph, den ich interviewen konnte und der bei der Repatriierung dabei war, zur Organisation.
Die Leute haben da ein erstaunliches Niveau von Organisation erreicht. Sie haben also in jedem Teillager ein eigenes Gesundheits- und Bildungssystem aufgebaut. Das heißt eine Schulbildung bis zum 6. Grad. Es gab Erwachsenenbildungskurse, es gab eine technische Schule, die es auch natürlich wieder in Morazán geben wird, in der die Leute während der Ausbildung, also arbeitsbegleitend, sich weiterbilden konnten, also auch abends, wenn sie Lust hatten. Die Kurse standen auch Kinder zur Verfügung und Jugendliche, die was lernen wollten, die dazu Bock hatten. Es gibt verschiedene Komitees in den verschiedenen Bereichen wie Bauen, also so Konstruktionssachen, Gesundheitskomitee, Bildungskomitee, die dann in den verschiedenen Bereichen die Arbeiten koordinieren. Das Interessante ist eigentlich an dem Flüchtlingslager Colomoncagua und dieser Gemeinschaft, dass es ihnen gelungen ist, die wichtigsten Lebensbereiche kollektiv zu organisieren als Gemeinschaft. Es gibt zum Beispiel ein Sektorenkomitee, in dem alle verschiedenen Bevölkerungsgruppen vertreten sind, also ein Komitee der Kinder, der Männer, der Frauen, der Kriegsverletzten, des Pastoralteams, in dem diese treffen sich alle als ein Sektorenkomitee, diese verschiedenen Sektoren. Und da können dann die einzelnen Bevölkerungsgruppen so spezifische Probleme einbringen, wo halt auch alle anderen Gruppen gezwungen sind, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, es gibt auch.
Auch die Situation der Frauen ist gekennzeichnet von eigener Organisierung durch verstärkte Emanzipation in allen Bereichen.
Komitee der Frauen, in dem sie selbst halt ihre spezifischen Forderungen aufstellen, wo sich zum Beispiel über das Sektorenkomitee alle anderen Gruppen auch damit auseinandersetzen müssen. Dieses Sektorenkomitee ist wiederum auch in der Vollversammlung aller Komitees drin. Das heißt, also auf allen Ebenen können solche Auseinandersetzungen laufen. In sämtlichen Komitees, Werkstätten, so ist es so, dass die Frauen mindestens eine Parität haben, also mindestens 50% aller Leute, die da drin sind, Frauen sind, die dann auch aber eine aktive Rolle haben. Sie sind in den ganzen Organisationen aber nicht nur passiv vertreten, sondern sind da alle aktiv engagiert. Das heißt zum Beispiel in der Koordination der Flüchtlinge, dem Gremium, welches auch die Komitees leitet, sind mehr als 50% Frauen. Die haben zum Beispiel die ersten beiden Rücksiedlungen organisiert, welche maßgeblich die Frauen organisiert haben. Die Leiterin der Mechanikerwerkstatt zum Beispiel ist eine Frau. Viele Frauen haben da auch mehrere Berufe erlernt. Zum Beispiel gibt es da eine Frau, die ist Hebamme, arbeitet als Hebamme, aber hat aber auch schon ein paar Jahre in der Mechanikerwerkstatt gearbeitet und arbeitet auch als Ausbilderin im Erziehungsbereich. Dort die Frauen eine ganz andere Mitbestimmung haben, als das zum Beispiel hier der Fall ist. Hier ist es ja oft so, dass eigentlich das eher, sagen wir, in relativ isolierten gesellschaftlichen Bereichen stattfindet. Dort war das aber nie so irgendwie so ausgegrenzt oder abgegrenzt, sondern hat eigentlich im gesamten Leben der ganzen Gemeinschaft stattgefunden. So.
La repatriación será una conquista de la comunidad.
La repatriación la conquistaremos
con la lucha que impulsaremos.
Todos a exigir nuestros propios derechos.
Todos.
Viva nuestra repatriación en comunidad.
Viva.
Viva la solidaridad de los pueblos del mundo.
Viva.
Queremos que el ACNUR se levante porque queremos platicar con él.
Sí, sí, queremos.
¡Viva
el
ajuste y la
íntima
lucha para conquistar nuestra repatriación!
¡Viva!
Das, was wir eben gehört haben, waren Parolen von einer Demo. Eine Demo vom 17.12.89 um 4 Uhr morgens vor dem Haus des Flüchtlingshochkommissariats. Solche Aktionen machten die Flüchtlinge des Öfteren, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen und endlich zu erreichen, dass die salvadorianische Regierung sie nicht mehr hindert. aber auch die erforderliche Unterstützung vom Hochkommissariat für die Rücksiedlung kommt. Die Zusage der Regierung war da und die Vorbereitungen liefen.
Auch bis Oktober, November ganz gut. Es kam dann eine Dokumentationskommission ins Lager, die dazu da sein sollte, den Leuten halt Ausweise zu erstellen von den Leuten, für die Leute, damit sie sich dann halt später in El Salvador frei bewegen können. Das hat sich aber tierisch verschleppt. Diese Kommission, die hat dann im November immer weniger Leute überhaupt geschafft, an einem Tag so mit Ausweisen zu versorgen, sodass klar war, dass die Regierung alles daran setzt, die Repatriierung unmöglich zu machen. Die Flüchtlinge haben dann darauf damit reagiert, dass sie selbst eine Repatriierung organisiert haben. Und das unmittelbar, bevor die salvadorianische Regierung die Rücksiedlung ganz suspendiert hatte. Da hat sie also angekündigt, das war Mitte November, dass sie nach der Offensive nicht mehr die Bedingungen schaffen kann für die Rücksiedlung der Flüchtlinge von Colomoncagua, dass sie jetzt so viele Kriegsvertriebene im eigenen Land haben und sich nicht um sie kümmern können. Das sah so aus, morgens um 6 haben sich 700 Leute versammelt, die so ihre persönliche Habe, ein paar Sachen gepackt hatten. Die wurden dann von allen verabschiedet und noch bis zur Militärabsperrung gebracht. Dort stand das hondurenische Militär schon bereits mit Maschinengewehren hinter Sandsäcken so. Und um zu verhindern, dass die Flüchtlinge da jetzt aus dem Lager loslaufen, haben die also bedroht. Die Flüchtlinge haben gesagt, sie sind nicht zu halten, sie werden gehen, sie werden über die Absperrung gehen, trotz der Drohung, dass das hondurenische Militär schießen würde, und sind dann einfach als Demonstrationszug losgelaufen. Wie sieht die Zukunft der rückgekehrten Menschen aus? Was ist das Neue, was sich von ihrem Leben vor der Flucht unterscheidet? Am Schluss der Einschätzung von Christoph hören wir noch ein Lied über die Neugründung der Stadt Segundo Montes, eine Stadt im Norden von Morazan. Segundo Montes ist der Name eines der 6 Jesuiten, die im November von Mitgliedern der salvadorianischen Streitkräfte ermordet wurden. Der Text des Liedes: Es lebe die Stadt Segundo Montes, Menschen, die den Frieden wollen, es lebe dieses wertvolle Volk, es lebe die Solidarität. Mit der Rückkehr der Flüchtlinge gibt es eigentlich ganz andere Möglichkeiten. Und die Flüchtlinge wollen jetzt halt gemeinsam mit der Selbstorganisation der Gemeinden im Norden von Morazan, Padecoms, dort halt das Land wieder aufbauen. Das heißt, es werden jetzt schon wieder Gemeinden besiedelt, die da halt 8 oder 9 Jahre als leer standen. Das sind quasi so Geisterdörfer im Dschungel. Ja.
Salvadorianische Flüchtlinge aus dem Lager San Antonio sind zurückgekehrt in ihre Heimatgebiete. Dort hat das Militär jetzt schon einen Sperrgürtel um die Neuansiedlung herumgezogen und sie damit in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Was bedeutet das für die Flüchtlinge aus Colomoncagua und überhaupt für die Situation im Land? War vielleicht die Rückkehr der Flüchtlinge jetzt doch etwas, was zu früh gekommen ist?
Ja, dazu gibt es 2 Sachen zu sagen. Zum einen gibt es in der Zwischenzeit trotz der eigentlich zugespitzten Kriegssituation in El Salvador nach der Offensive der FMLN im November gerade auf dem Land eine größere Entwicklungschance, weil nämlich der Krieg sich ziemlich stark in die Städte verlagert hat. Die Militäroperationen der salvadorianischen Streitkräfte auf dem Land gehen eigentlich weiter. Es gibt diese nach wie vor und davon sind gerade auch die Flüchtlinge oder die Zivilbevölkerung, die dort verblieben war in den ganzen Gebieten, nach wie vor stark betroffen. Zum Beispiel Mitte Februar sind bei so einem Bombenangriff auf eine Neuansiedlung in Chalatenango, in Corral de Pietra, so heißt die Neuansiedlung, 6 Menschen ums Leben gekommen. Die Rücksiedlung der Flüchtlinge aus Colomoncagua nach Morazan bringt schon allein aufgrund ihrer Größe, das sind ja 8.500 Menschen, die da zurückkehren, eine ganz andere Perspektive mit sich. für die gesamte Zivilbevölkerung, die dort im Norden von Morazan verblieben ist. Das heißt, wenn es gelingt, dort diese Neuansiedlung, die Gemeinden aufzubauen, zusammen mit den anderen Gemeinden im Norden von Morazan, wäre das quasi ein Programm gegen die verbrannte Erde, die Politik der Regierung der verbrannten Erde, die immer versucht hat, gesamte Gebiete frei von allen Menschen zu bekommen, ja, um dann halt dort die Leute gezielt in Wirrdörfern wieder anzusiedeln. Und es hängt eigentlich ganz stark auch damit zusammen, mit der Entwicklung, die diese Neuansiedlungen nehmen werden. Das heißt, da passieren unheimlich viel wirtschaftliche Entwicklungen, ja, die aber auf einer kollektiven Basis stattfinden, ja. Und auch sonst organisatorisch, dass die Leute ihre eigene Gesundheitsversorgung mit sich bringen und mit den Gemeinden aufbauen, dass sie ein eigenes Bildungssystem aufbauen. Das sind alles Sachen, wo die Regierung keinen Fuß mehr reinkriegt.